Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Let's Talk About. Und heute haben wir ein ganz, ganz sensibles Thema. Und zwar haben wir heute das erste Mal einen Gast bei uns im Podcast, zwar die liebe Kim. Und es wird sich darum gehen, Kim war mal magersüchtig und sie wird uns ein bisschen über den Weg erzählen, wie es dazu gekommen ist, ja, wie diese Krankheit bei ihr verlaufen ist, wie es genau sich bei ihr auch ausgewirkt hat und so weiter. Und natürlich dann auch, wie sie letztlich da rausgekommen ist. Und ich persönlich finde das ganz, ganz interessant. Ich glaube, dass die Folge ganz vielen auch Mehrwert bieten kann, sage ich mal, ne, und auch vielleicht nochmal so ein bisschen aufwecken kann. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt vorab auch direkt mal eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil das ist so ein sensibles Thema und wenn man sich wirklich darin befindet und auch weiß, dass man krank ist, dann sollte man da definitiv auch professionelle Hilfe annehmen und dann wird dieser Podcast hier keine Therapie sein, ne? Also das sollte, denke ich, auch klar sein, aber mir war das jetzt wichtig, das nochmal vorab zu sagen. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal nochmal kurz erklären,
genau,
was Magersucht überhaupt bedeutet,
ja,
ne, Leni?
Genau.
Magst du da ein bisschen was zu sagen?
Genau, also es gibt ja unterschiedliche Formen von Essstörungen. Wir haben einmal Anorexie nervosa. Das ist halt eben diese Essstörung, wo wir jetzt heute auch drüber reden werden. Und wahrscheinlich machen wir das gleich am besten mit Kim zusammen. Aber es gibt halt auch noch Bulimie. Das ist zum Beispiel eine Unterscheidung. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal drüber sprechen. Und es gibt die Binge-Eating-Störung. Wir werden uns heute aber auf das Thema Magersucht fokussieren, weil die liebe Kim auch damit eben zu kämpfen hatte. Und ich würde sagen, wir richten jetzt einfach mal das Wort an Kim. Hallo, liebe Kim, willkommen in unserem Podcast. Stell dich doch mal gerne vor.
Hallo ihr Lieben, ja, es freut mich erstmal riesig, dass ich hier sein darf. Finde ich mega cool, dass ihr auch jetzt mal Gäste mit reinnehmt. Ich bin auch sonst schon begeisterte Hörerin von eurem Podcast und ja, also genau, finde ich super und hat mich auch total gefreut, dass ihr über das Thema sprechen möchtet, weil ich glaube, das bekommt halt, also es bekommt immer mehr Gehör, aber darum ist es mir auch so wichtig, drüber zu sprechen, weil noch nicht genug darüber informiert wird oder halt aufgeklärt wird, dass es eben erst gar nicht so weit kommt, dass Leute eine Essstörung entwickeln, weil man ja, das Wichtigste ist eigentlich präventiv zu handeln und nicht dann die Essstörung, also natürlich ist es dann auch wichtig, die Essstörung zu bekämpfen, aber ich glaube, Aufklärungsarbeit könnte da schon viel, viel Leuten das erleichtern, dass sie erst gar nicht diesen Weg eingehen oder in diese Nische rutschen. Genau. Ja, zu mir. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und komme aus Berlin und habe eben, ja, in der, also so auch diese typische Essstörungsphase ist eigentlich auch bei vielen diese Pubertätsphase. Und als ich eben in die Oberstufe gekommen bin, hat sich das bei mir sozusagen alles entwickelt. Und ja, dann hatte ich auch einige Jahre damit zu kämpfen. Es ist ja immer super schwierig zu sagen, ab wann man dann wirklich komplett geheilt ist oder vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, ob man denn überhaupt komplett geheilt werden kann oder inwiefern das möglich ist. Genau.
Ich finde es erstmal richtig toll, dass du generell so offen darüber sprichst, weil, wie du schon gesagt hast, es ist zum Teil noch irgendwo ein Tabuthema und ganz, ganz viele, die schämen sich halt dafür, obwohl es da einfach, und das muss man mal sagen, es gibt nichts, wofür man sich da schämen sollte. Das ist ein ganz, ganz normales Thema. Es kann jedem passieren. Es gibt Ups and Downs im Leben. Das ist ganz normal und deswegen, es kann passieren, aber es ist wichtig, dass es halt thematisiert wird, damit man eben realisiert, dass du dir dann auch Hilfe suchen darfst. Ja. Das ist kein Tabu und man sollte sich da nie für schämen. Und vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz dazu was sagen. Was hattest du denn genau? Also hattest du dann auch Anorexie nervosa? Würdest du dich dann da einordnen?
Ja, genau. Also das war auch so diese offizielle Diagnose eben vom Arzt und dazu eben halt begleitend, was auch nämlich oft noch eine Begleiterscheinung ist, eben noch mittelgradige Depressionen, was auch, wo man immer nie so weiß, was zuerst sogar da war. Das ist immer wirklich so ein, es geht, also es, die harmonieren beide super gut, diese Krankheiten, sagt man so, wenn man es jetzt mal so provokant sagen sollte. Und genau, das war also die offizielle Diagnose, ja.
Weil es gibt ja auch noch Bulimie und vielleicht nochmal für die, die es jetzt noch nicht so wissen, also bei der Bulimie, das ist auch die Essbrechsucht. Da ist es meistens so, dass man gar nicht so richtig magersüchtig wird, oder? Also da wird man gar nicht so viel dünner. Habe ich das richtig verstanden im Vergleich zur Magersucht?
Nee, gar nicht. Also nicht unbedingt. Also okay, ich möchte sagen, meine Expertise in dem Bereich Bulimie ist jetzt auch nicht so gut, aber ich kenne auch viele, die diese Krankheit haben, die eben das sogar in der Kombination mit einer Anorexie haben, was natürlich dann ganz, ganz furchtbar ist, weil diese Personen dann wirklich schon am Ende eigentlich körperlich sind und trotzdem noch das Essen wieder erbrechen. Aber natürlich gibt es auch Bulimikerinnen oder Bulimiker mit Normalgewicht oder die dann eben nicht abnehmen dadurch. Aber es ist trotzdem nicht gesagt, dass die nicht auch untergewichtig sein können.
Okay. Also ist es dann eigentlich wahrscheinlich so, dass bei der Anorexie, dass du dich wahrscheinlich eher nicht übergibst, sondern wirklich hungerst. Also du, genau. Okay, also da ist dann sozusagen der Unterschied, dass man halt das Gewicht reduziert, weil man halt einfach hungert und sich halt nicht übergibt.
Genau.
Okay. Okay, und wie war das denn bei dir? Hast du dann plötzlich gemerkt, dass du jetzt in eine Essstörung gerutscht bist oder wie ganz genau hat sich das entwickelt? Du hast ja schon gesagt, es war recht früh. War das, kannst du ungefähr sagen, so ab einem gewissen Alter hat das so angefangen?
Ja, also ich weiß noch, bei mir war das, ich glaube, das war ich so 14, 15, deswegen an sich ist es auch noch mein Anfang der Essstörung schwierig zu sagen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass ich erst in dieses Binge-Eating, was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, reingerutscht bin, da ich nämlich plötzlich 10 Kilo zugenommen habe in sehr schneller Zeit und das aber auch nicht durch ein gesundes Essverhalten eben, sondern wirklich durch Essen aus Emotionen, Essen, um Einsamkeit zu verdrücken. Und das war mir aber noch gar nicht bewusst in dem Alter. Also das habe ich ja gar nicht verstanden. Also so muss man wirklich sagen, das hat man ja gar nicht verstanden in dem Zeitpunkt, dass man da überhaupt, dass das was Essgestörtes ist. Obwohl ich dann auch wirklich schon zu einer Essstörungsberatung gegangen bin mit meinen Eltern. Die haben aber gesagt, ich hätte keine Essstörung und ich habe sie mich wieder nach Hause geschickt. Und das ist auch wirklich das, was ich immer allen ans Herzen lege, dass man sich, wenn man auch schon selbst das Gefühl hat, es stimmt etwas nicht mit meinem Essverhalten, dann ist das schon das erste Indiz dafür, dass man da, also viele erkennen das ja schon erst gar nicht. Und wenn man selbst schon erkennt, hey, da stimmt was nicht und dann von so einer Beratungsstelle nach Hause geschickt wird, dann ist da ja, also sollte man zu mehreren Ärzten gehen und sich mehrfach beraten lassen.
Das ist echt eine krasse Fehlentscheidung, ne? Weil das ja auch für das Leben von der Person einen echten Unterschied machen kann, ob sie dann in Therapie kommt oder ob sie halt dann das jetzt so weitermacht und dann irgendwann es sich dann manifestiert oder noch verschlimmert.
Total. Und ich sage auch immer, so früher euch einfach Hilfe holt, umso besser ist es, weil schlimmer wird das von alleine. Schlimmer wird das immer, wenn man einmal sowas, meistens wirklich, wenn man in sowas ein bisschen drinsteckt und dann nicht irgendwie versucht, früh genug rauszukommen, dann wird das nicht von automatisch besser? Also in manchen Fällen klar, aber eigentlich ist es wichtig, sich da mehr Gedanken drüber zu machen. Und genau, dann war ich eben dort und habe dann, ja gut, dann bin ich halt wieder, also mit meinen Eltern wieder nach Hause. Dann haben wir erstmal alles wieder normal weitergelebt. Ich war aber immer noch so unfassbar unglücklich mit meinem Körper, eben vor allem, weil ich auch zugenommen hatte. Habe dann eben versucht abzunehmen. Das hat erstmal nicht geklappt. Und bis dann eben die Phase kam, wo ich irgendwie so einen Punkt hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach abnehmen. Und dann ist das eben rapide hinuntergegangen mit dem Gewicht. Und ja, dann saß ich sozusagen ein Jahr später bei der gleichen Essstörungsberatung und dann wurde ich auch ernst genommen, als ich dann im Untergewicht dort saß. Und das ist immer so dieses Traurige, was ich finde, dass viele Essstörungen oder auch eine Magersucht, für eine Magersucht muss man, also für die typische Magersucht muss man klinisch untergewichtig sein. Und das, finde ich, ist schon irgendwie falsch zu sehen, weil es auch einfach so atypische Versionen gibt oder die einfach schon viel früher anfängt. Ich war auch von den Gedanken her schon magersüchtig, als ich noch im Normalgewicht war oder als ich versucht habe, abzunehmen. Aber da wird man ja noch gar nicht ernst genommen, in Anführungszeichen, heutzutage.
Also es war wirklich so ein Schleichen... Sag ruhig, Lisi.
Ja, alles gut.
Red ruhig.
Nee, ist okay.
Okay. Nein. Jetzt soll ich... Nee, ich wollte nur sagen, also es war schon dann anscheinend so ein schleichender Prozess bei dir einfach, oder?
Ja, total. Also anfangs, wie gesagt, hat man das auch wirklich gar nicht realisiert. Ich habe halt abgenommen, fand das total toll, war damit super zufrieden. Und dann kamen halt anfangs auch eher so positivere Kommentare von wegen, ja, hast du abgenommen oder in die Richtung. Und dann kamen halt auch langsam Kommentare wie, bist aber schon sehr, sehr dünn und pass mal auf und bist da, also... Was ich dann auch, aber in dem Moment sieht man es noch gar nicht. Also ich habe es wirklich gar nicht begriffen. Ich war so, was redet ihr denn hier? Also so, hä, nee, ich bin ja auf keinen Fall zu dünn, weil ich hab mich immer noch nicht dünn gesehen. Ich war immer noch, ich hatte immer, und das ist ja auch das Teil der Krankheit, man sieht sich nie so, wie man wirklich ist. Man sieht immer noch hier eine Stelle, dort eine Stelle. Und man fokussiert sich so auf diese kleinen Problemzonen, die man im Kopf hat, dass man sich als Ganzes gar nicht mehr sieht und auch gar nicht mehr sieht, dass man eigentlich als Ganzes schon ein sehr, sehr dünner Mensch geworden ist. Und das ist halt auch so das super Gefährliche daran.
Das finde ich halt auch super krass. Also da muss ich jetzt auch einfach sagen, übrigens hatte ich gerade die gleiche Frage, Lina.
Okay.
Aber was ich einfach so heftig finde, ist dieses Selbstbild, was einfach so dermaßen verzerrt ist. Ich meine, dieses Selbstkritische, das kennen wir alle. Das ist auch ein Stück weit irgendwo normal, dass man immer irgendwelche, ja, Partien vielleicht am Körper hat, die man ja kritischer sieht als jeder andere von außen. Aber bei einer Essstörung, das, was du gerade gesagt hast, ist halt dieses, man sieht sich halt so dermaßen verzerrt, das halt selber komplett gar nicht war. Und ich glaube, irgendwann, und das finde ich jetzt gleich auch nochmal sehr interessant, was du dazu sagst, dieser Punkt, wo man wirklich selber merkt, okay, ja, doch, irgendwie ist das doch nicht ganz so normal. Vielleicht bin ich doch irgendwie zu dünn oder, ne, das würde mich zum Beispiel auch mal interessieren. Wann gab es da irgendeinen Punkt, wo du selber gemerkt hast, okay, doch, ich glaube, ich bin krank oder ich glaube, das ist hier abgedriftet? Gab es da bei dir so einen Moment, ein Schlüsselerlebnis oder irgendwie, ja, wirklich einen Wendepunkt sozusagen, wo du gesagt hast, ey, hallo, ich bin einfach, es ist doch so vielleicht.
Ja, genau, der Wendepunkt war, ich habe mich halt nie, während ich abgenommen habe, gewogen. Also ich wusste nie, wie viel ich überhaupt abgenommen habe. Und dann habe ich mich irgendwann mal auf die Waage gestellt. Und dann war ich halt super entsetzt, halt zu sehen, dass ich im Untergewicht war. Und das waren zwar zu dem Moment, also das war auch noch nicht mal so der schlimmste Moment der Krankheit, sondern da war ich ein paar Kilo im Untergewicht. Und dachte mir, okay, also habe das irgendwann mal so relativ neutral, dann weiß ich noch genau, total komisch, so bin ich zu meinen Eltern halt und meinte, ja, übrigens, ich habe gesehen, dass ich jetzt im Untergewicht bin und ja, also ich möchte jetzt auch gern wieder zunehmen und ja, möchte wieder ein normales Gewicht kommen. Ja, hat sie sich so gedacht, ist leider nicht so einfach. Es war halt wirklich so, man dachte, man war so, ja, okay, dann werde ich jetzt gesund. Okay, kein Ding, kann ja nicht so schwer sein. Und dann hat man erst gemerkt, wie fest so eine
Krass.
Krankheit sitzt. Das war echt, das ist so total, klar, ich wollte gesund werden, aber das ging nicht. Und
Ja, ich finde es halt voll.
Was haben deine Eltern denn?
Wir haben immer die gleichen Fragen, das ist der Hammer. Lisi
Weil
und
mich
ich,
da,
ey.
wolltest du das auch fragen
Ja,
mit den Eltern? Weil ich finde
genau.
das so spannend, ob die schon, also normalerweise kriegt das Umfeld das ja schon mit, das hattest du ja auch gesagt. So viele, viele Reaktionen kamen da irgendwie, dass du halt langsam zu dünn wirst und so. Was haben deine Eltern da gesagt? Haben die dich auch angesprochen? Haben die sich Sorgen gemacht? Wie haben die dir versucht, das irgendwie zu sagen? Oder haben die überhaupt was gesagt?
Weil,
Weil ich
ja.
glaube, Eltern machen sich ja auch so eine extremen Sorgen und
Ich finde es auch
wenn man das
krass
halt optisch
halt,
dann schon sieht,
ja,
ne?
ich finde es halt auch krass, dass du so reflektiert warst, ne, dass du überhaupt so gesagt hast, also, weil normalerweise, ich glaube, es gibt auch viele, die dann sagen, nein, das ist jetzt vielleicht, ich bin ja, ne, also es ist jetzt noch gerade so okay und die sich das dann vielleicht irgendwie schönreden, aber ich denke mir dann auch so, also dass man das dann überhaupt sagt, okay, ich bin zu dünn, ich möchte was ändern, ist ja auch schon mal echt einen Schritt weiter. Und deswegen hätte mich auch interessiert, haben deine Eltern das schon vorher gemerkt? Haben sie dich schon mal öfters so drauf angesprochen? Und wie haben die das dann reagiert, als du dann auf sie so zugekommen bist?
Also, wie sie vorher darauf reagiert haben, ist eigentlich echt eine gute Frage. So richtig weiß ich es gar nicht mehr. Deswegen glaube ich, es waren jetzt nie so Schlüsselmomente, wo sie mit mir da krass drüber geredet haben oder das überhaupt angesprochen haben. Und ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran, was ja auch heutzutage sehr gefährlich ist. Wenn man so an der leichten Grenze vom Untergewicht ist, erkennt man das oft noch gar nicht bei Menschen. Also dann ist es, und Eltern haben ja manchmal, also man sieht ja auch, das ist ja wirklich ein schleichender Prozess. Und wenn man das Kind jeden Tag sieht, dann ist es, glaube ich, manchmal ganz schwer sogar zu erkennen, wann diese krankhafte Dünnheit anfängt. Oder weil, ehrlich gesagt, laufen ja draußen auch sehr, sehr viele schlanke Menschen. Viele sind es auch wirklich von Natur aus einfach sehr, sehr schlank gebaut rum. Und manche laufen, also es haben ja auch viele Leute eine Essstörung und tragen es gesund nach außen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Teil, wo dann ja viele noch gar nicht, oder man noch gar nicht erkannt hat, dass es jetzt wirklich krankhaft ist. Ich glaube, im Kopf würden sich meine Eltern, haben sich bestimmt schon was dabei gedacht, aber auch da glaube ich, dass Eltern das oft noch gar nicht so wahrhaben wollen oder das ja gar nicht so richtig sehen. Und ich meine, wenn du eigentlich vorher noch nie so diesen Kontaktpunkt zur Essstörung hattest und einfach ein ganz normales Leben, also jetzt mal so gesagt hast, gelebt hast, dann ist das irgendwie gar nicht so der erste Gedanke, wo du gerade vielleicht denkst, dann denkst du, ja, warum sollte mein Kind denn in eine Essstörung rutschen? Die hat, also an sich hatte ich ja, ich hatte eine gute Kindheit etc. Und vielleicht, ja, war das denen noch gar nicht so bewusst.
Ich glaube das auch. Also oft, wenn man sich jeden Tag sieht, dann fallen einem so ganz, ganz viele Dinge auch gar nicht so auf. Und ich kann mir echt vorstellen, dass es auch bei ganz vielen, die jetzt vielleicht gerade betroffen sind, dass es da so ist, dass sie sich im Spiegel angucken. Und weil halt dieser Prozess auch so schleichend ist und du halt diesen krassen Unterschied nicht siehst, außer du guckst dir vielleicht irgendwann mal Bilder an von früher, dass es einem dann auch irgendwie gar nicht auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, das glaube ich auch wirklich so, wo man, weil ich selber habe das ja auch nie so krass wahrgenommen, wenn ich dann abgenommen habe. Und das war ja auch, ich habe mich ja gar nicht gewogen und habe das gar nicht gemerkt, dass ich so viel abgenommen habe. Weil für mich war das halt so, ja, da ist aber noch meine Problemzone, da ist die noch da. Also deswegen, ich glaube, das ist echt ein großer Punkt, was du sagst, ja.
Ich meine, wir wollen jetzt auch bewusst nicht direkt auf dieses Thema eingehen, wie hast du irgendwie was gemacht. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist, hast du denn dann normal mit deinen Eltern gegessen? So, oder weil wenn du zum Beispiel jetzt mit deinen Eltern jetzt nicht normal isst oder so, dann kommt da ja eigentlich schon, dass man vielleicht mal irgendwie so sagt, hey, warum isst du nie mit uns? Oder wann, also wenn die dich auch nie essen sehen, weißt du? Oder war das nicht
so? Also die Sache war, dass ich meistens eben lange Schule hatte. Das war immer, ich weiß, also ich, das ist auch so krass, man löscht so viel aus seinem Gedächtnis manchmal raus. Und es ist so viel, wo ich mir denke, okay, wie habe ich das eigentlich gemacht? Also was ich halt immer noch weiß, ist halt dieses, dass ich besonders, also vor allem nach diesem Punkt, wo ich eigentlich erkannt habe, dass ich eine Essstörung habe, hat das eben, da habe ich noch viele Erinnerungen dran. An den vorigen Prozess, wo ich so abnehmen wollte, Diät hatte, da habe ich dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen anders gegessen als meine Eltern oder eben in der Schule das Essen sozusagen ausgelassen. Aber ich habe, ja, das war, und das, da kann ich auch immer vorwarnen oder was auch so traurig war, ich, Mittagspause etc. Ich bin immer irgendwo alleine hin. Ich habe mir immer Ausreden gesucht, damit ich ja nicht mit den anderen essen muss und damit die ja nicht sehen, dass ich vielleicht, dass ich zu wenig esse. Und das war halt immer so, ja, was im Nachhinein betrachtet halt echt, wo man sich so denkt, boah, man hat sich damit so viel zerstört, auch was Freundschaften etc. angeht, was man den Leuten eigentlich auch gar nicht verübeln kann, muss man dann ehrlich sagen, weil man war vielleicht nicht bewusst dran schuld, aber die Krankheit, ja, hat es eben einen so getrieben und ja.
Ja, man schließt sich selber.
Ist es denn dann so gewesen, dass du das optisch irgendwie gesehen hast oder ob du, da hattest du wirklich auch dieses Gefühl? Weil ich stelle mir immer so vor, dieses Gefühl, also die Optik ist ja so das eine, dass man irgendwann sagt, okay, ich sehe das optisch, dass ich wirklich zu dünn geworden bin, aber das andere ist auch einfach dieses Gefühl, dass du dadurch, dass du halt einfach so über so einen langen Zeitraum, wir müssen gleich auch nochmal über den Zeitraum sprechen, der es ungefähr bei dir war, aber dass man über so einen langen Zeitraum ja auch einfach körperlich irgendwann einfach nicht mehr kann. Man ist dann körperlich so, also so kaputt, dass man körperlich keine Energie mehr hat und das frisst ja irgendwann auch so mental einen an, also dass man ja auch mental irgendwann einfach nicht mehr kann. Ne? Das ist ja so ein Prozess, der dann sich entwickelt irgendwie und da würde mich auch mal interessieren, ob du dann eher so dieses Gefühl nachher hattest, dass du auch körperlich und mental nicht mehr konntest oder ob du es wirklich gesehen hast, auch dass du zu dünn bist optisch.
Erstens zu dem optischen Aspekt, da war ich also in Anführungszeichen zum Glück halt jemand, der das irgendwie schon gesehen hat, aber auch nicht so richtig. Also ich habe nie, wenn ich mir jetzt Bilder von früher anschaue, auf denen dachte ich, okay, ja, ich bin halt ein bisschen dünn. Aber ich habe mich nie so dünn gesehen, wie ich glaube ich wirklich war. War aber trotzdem immer, ich habe mich nicht wohl gefühlt, so dünn, wie ich war. Also ich fand das zu dünn, ich mochte das nicht, meinen Körper zu zeigen, habe große Pullis etc. angezogen, damit man halt eben nicht das Knöcherige sieht. Das habe ich schon auch so wahrgenommen und das tat mir auch immer irgendwie leid für die anderen, irgendwie das mit anzuschauen und das wollte ich auch einfach nicht. Also ich wollte nicht so dünn, ich wollte nicht krank aussehen. Und das Zweite ist aber, was du sagst, was ja auch oft so dieses krass Fatale an der Krankheit ist, mir ging es gut. Also mir ging es körperlich top. Ich war echt fit. Also ich hatte, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich nicht an große Phasen erinnern, wo ich müde war, wo ich erschöpft war. Das habe ich jetzt mit dem Normalgewicht sozusagen viel öfter. Aber man hat irgendwie, ich weiß auch nicht, woher der Körper diese enorme Energie, und das höre ich von ganz, ganz vielen, die mir schreiben, dass es denen ja körperlich gut geht und man ist ja fit. Und das ist ja auch das Schlimme an der Krankheit. Man macht ja auch en masse Sport, man bewegt sich viel zu viel und man zehrt seinen Körper in diesen Momenten, aber der Körper weiß das noch gar nicht so richtig oder der hält einen noch so krass am Leben, was ja für unseren Körper spricht, weil er einfach unglaublich überlebensfähig ist. aber in dem Moment halt einfach falsche Signale sendet, dass man noch genug Kraft für alles hat, was man eben eigentlich nicht hat. Also ich weiß nicht, ich glaube auch ein längerer Prozess, dann will sie noch mal eine Frage, wie lange das bei mir so ging, so Untergewicht etc., das waren glaube ich so 2 bis 3 Jahre. Also es ist halt super schwierig, das immer so
Krass.
an Punkten festzumachen, aber bist du halt wirklich von deiner tiefsten Phase in Anführungszeichen bis zu deinem Normalgewicht wieder warst, möchte ich, ja, also es schwankt ja auch immer, muss man ja auch immer dazu sagen, waren es bestimmt so 2 bis 3 Jahre oder eher 2, glaube ich. Ja. Und
Das ist echt krass. Und dann irgendwann, du bist dann in Behandlung sozusagen gegangen, aber erstmal zu dieser Therapiestunde. Und du hast, warst dann ja, soweit ich weiß, auch in der Klinik, oder? In so einer, genau. Und wann, also wie war das? Haben die dich dann weitergeleitet oder bist du dann aktiv nochmal dahin gegangen und warst du dann da wirklich eine längere Zeit? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
ich würde gerne noch eben kurz vorher vielleicht fragen, wo war der Moment, dass man echt gesagt hat, ich gehe jetzt in eine Klinik, weil ich das
Ja,
alleine
das ist
nicht
auch
schaffe?
interessant.
Weil da muss ja irgendwo auch so ein Moment im Kopf stattgefunden haben, wo man sagt, man hat es vielleicht schon eine Weile probiert oder so und merkt, okay, ich schaffe das alleine nicht. Oder irgendein Moment muss ja kommen, dass man sagt, ich gehe halt dahin. Das macht man ja nicht einfach so, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt gesund werden, ich gehe jetzt mal in die Klinik. Das ist ja nicht der
Und
Fall.
das ist auch irgendwie auch ganz oft fatal, dass die Leute sich viel zu spät oder eher gesagt, immer so dieser Gedanke, das war bei mir immer jeden Tag wieder aufs Neue. Ich schaffe das alleine da raus und ich kriege das alleine hin und ich kriege das hin und ich weiß ja, was ich machen muss eigentlich. Also im Endeffekt, aber den Kampf führen halt viele einfach viel zu lange und da kann ich immer sagen, ich weiß gar nicht, wann, ja doch, der größte Zeitpunkt war bei mir, ich habe eben mein Abi gemacht, habe ich dann fertig gemacht und dann hatte ich ein Jahr mir Auszeit genommen, um halt gesund zu werden und habe in der Zeit auch noch gejobbt und wollte eben gesund werden, habe das dann auch weiter, also habe aber eigentlich mich in meiner Krankheit weiter, also einfach meine Krankheit weiter ausgelebt und habe halt einfach nicht, also habe dann irgendwann gemerkt, okay, das wird nicht von alleine und dann, ja, habe ich mich, glaube ich, mit meinen Eltern zusammen halt eben entschlossen, dass halt eine Klinik auf jeden Fall und auch zu dem Zeitpunkt, das war ja auch noch, da wusste ja auch gar niemand, also wusste ja auch gar niemand, ich bin ja da gar nicht offen mit umgegangen, eigentlich, dass ich eine Essstörung habe. Meine Freunde etc., die wussten das auch alle gar nicht oder also wussten es schon, weil sie es ja im Endeffekt dann auch gesehen haben. Aber offiziell habe ich darüber nie geredet und das war für mich auch so ein großes, was mich immer abgehalten hat, in eine Klinik zu gehen, weil dann muss ich ja drüber reden, dann muss ich, dann wissen die Leute das und da hatte ich tierische Angst vor. Genau, so, aber der Punkt, also, warum ich dann in eine Klinik wollte überhaupt, das war dann, weil ich, ja, nach dem Abi, ich wollte ja super gerne noch mein Studium dann wirklich machen und da wollte ich eben nicht mehr die Essgestörte sein und weil irgendwann wirst du halt nur noch mit deiner Krankheit gesehen und, oder halt vielleicht noch nicht mal von der Außenwelt so, aber du, gefühlt bist du einfach nicht mehr für die Leute der gleiche Mensch, der du vorher warst und ich wollte halt unbedingt einen Neustart mit dem Studium haben und wollte dann einfach gesund sein und wollte, dass da eben ich wieder gesehen werde als Mensch, der ich wirklich bin.
Und dann hast du dich dann ambulant oder stationär direkt in die Klinik ein? Also lässt man sich da einweisen oder wie funktioniert das? Ich weiß es so gar nicht,
Also
ja.
genau, ich war ja bei einer ambulanten Therapeutin sozusagen, also in Kassel und dann haben wir sozusagen, kriegt man eine Überweisung vom Arzt in eine Klinik und muss sich dann eben bei verschiedenen Kliniken bewerben oder halt muss schauen, in welche.
Ach krass, man muss sich bewerben.
Also halt in Anführungszeichen bewerben, ja, man muss halt schon dann die
Okay.
Formulare sozusagen hinschicken und dann wird es geprüft, ob man
Okay.
für die Klinik zugelassen wird. Und da kann man sich halt schon in Anführungszeichen auch aussuchen, in welche Klinik man möchte. Und genau, oder halt auch wo Kapazitäten sind und ja.
Okay, und wie lange warst du insgesamt da? Also hat sich das dann gestreckt und wie war da der Alltag so? Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, wie das so abläuft. Also schläfst du dann auch dort? Isst du dann dort gemeinsam? Gibt es da Routinen?
Ja, genau. Also ich bin dann wirklich von Kassel einmal ans andere Ende andere Ende von Deutschland. Ich bin dann am Chiemsee gewesen in der Klinik. Und ja, man ist dann, wie gesagt, da komplett vor Ort, hat dann eine Station mit eben so 20 Mitpatientinnen. Also es gab da auch, ich glaube, insgesamt 7 Stationen für Essgestörte. Ich war auf der Erwachsenenstation, weil ich dann eben schon 18 war. Und dann, ja, hat man da eben seinen festen Plan. Also vor allem die Essenszeiten sind eben geregelt, wo man dann mit allen zusammen im Essenssaal isst, an so Tischen mit 5 bis 6 Personen. Das fand ich bei der Klinik eigentlich auch ganz gut, dass es gab so eine Richtmenge, die halt jeder essen musste. Also es wurden dann nicht nur anorektische Personen, sondern eben auch mit Bulimie oder Binge Eating therapiert dort. Und da gab es so eine Richtmenge, die halt jeder gegessen hat. Und das war für mich wie so eine Erlaubnis, dass ich endlich essen durfte. Das war wirklich so dieses, hey, mir wurde das einfach abgenommen. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, weil man dreht sich ja im Kopf, man hat viel zu viel Gedanken. Man denkt ja den ganzen Tag eigentlich nur ans Essen. Was esse ich als nächstes? Was esse ich nicht? Was esse ich? Und diese Gedanken wurden einem einfach komplett einmal abgenommen. Und das war so für mich das Beste an dieser Klinik. Klar, anfangs ist es super. Also jetzt im Nachhinein sage ich das so locker, aber anfangs ist es auch natürlich eine Riesenherausforderung, weil man ja wirklich, man isst Dinge. Ich weiß auch noch, das ist wirklich, wo ich mir jetzt immer so, oh Gott, meine armen Freunde und Familie. Ich weiß noch, wie ich, glaube ich, am ersten Tag heulend angerufen habe. Oh mein Gott, ich muss hier 20 Gramm Butter morgens essen und abends auch nochmal. Und oh mein Gott, ich kann das nicht. Und wirklich total verrückt, aber ich verstehe diese Gedanken und also ich bekomme die auch immer von ganz vielen Leuten wieder, dass sie halt so tierische Angst vor dem Essen dort haben. Und klar, sonst wäre man ja auch nicht dort, wenn man diese Angst nicht hätte. Und für mich ist aber auch befreiend, so im Nachhinein zu sehen, wie man sich halt auch entwickelt und dann halt einfach merkt, hey, über was man sich da früher Gedanken gemacht hat mit dieser Essstörung, das ist wirklich, ja, total verrückt. Und ja, genau, dann hat man eben das gemeinsame Essen und dann gab es verschiedene Therapieformen. Also jeder hatte einmal die Woche Einzeltherapie, dann gab es aber auch Gruppentherapien, Körpertherapie, so Gestaltungspausen und ja, sonst ist es ja auch ganz schön dort, die Umgebung, sagen wir es jetzt mal so. Die konnte man halt auch ganz gut so ein bisschen erkunden und hatte halt auch super nette Mitpatientinnen und hat sich dann halt auch wirklich das erste Mal halt nicht mehr so alleine gefühlt, weil jedem ging es halt so und jeder hat so den gleichen Kampf geführt und das war wirklich auch nochmal eine große Erleichterung und hat einem auch nochmal so ein bisschen gezeigt, dass man eben nicht damit irgendwie unnormal ist oder dass das irgendwas Schlimmes ist, weil das waren alles so tolle und nette Menschen, die man da kennengelernt hat, wo man sich ganz oft dachte, oh Mann, so, oh, du bist so ein, also wie, warum, also warum hat dir das Schicksal irgendwie das angetan, dass du eine Essstörung bekommen hast, weil du so ein herzlicher und toller Mensch bist und ja, das einfach auch zu sehen, das war, ja, war auch echt eine schöne Zeit so mit den Mitpatientinnen, ja.
Und wie lange warst du insgesamt da? Also hast du dann auch irgendwann gesagt, also ist das so, dass man dann irgendwann sagt, okay, du bist jetzt austherapiert, du kannst dich jetzt entscheiden zu gehen oder zu bleiben? Oder entscheidet man dann irgendwann selber, ich bin jetzt durch, ich fühle mich wieder fit, ich gehe jetzt? Also wie lange war da so dieser Prozess?
Also das ist so ein Mix aus individueller Entscheidung und natürlich, also dich zwingt ja, dich kann ja niemand zwingen zu bleiben. Das sind auch Leute, die das abgebrochen haben oder die halt früher gegangen sind, obwohl sie halt noch lange nicht austherapiert waren, aber die es einfach nicht mehr wollten. Ich war, glaube ich, 6 bis 8 Wochen, ich weiß nicht mehr genau, dort. Also noch nicht mal eine so lange Zeit, jedenfalls für die Klinik. Und das war dann, dass ich einen gesundes Gewicht erreicht hatte. Das war so dieser Punkt, wo man dann halt gesagt hat, ja, du könntest gehen. Und ja, auch so eine mit persönliche Entscheidung, dass ich halt gerne dann das zu Hause weiter versuchen wollte oder ja, das wieder alleine in den Griff bekommen wollte. Ja.
Also wird rein theoretisch dort auch die, wird dann, also du hast ja gesagt, die Depression kommt meistens so ein bisschen oder schleicht sich mit ein. Wird das dann auch sozusagen therapiert in diesen persönlichen Sitzungen oder generell auch in den Sitzungen im Team, dass man dann auch darüber redet, dass man da auch dann gegen vorgeht?
Ja, also das war echt ganz gut, dass ich da, weil in der Klinik an sich wurden auch noch andere mentale Krankheiten behandelt. Und da waren eben auch Leute, die quasi nur in Anführungszeichen wegen, also nur, das klingt jetzt ganz, ganz doof, aber halt wegen primär Depressionen da einfach hingekommen sind und nicht mit einer Essstörung hingekommen sind. Und da bin ich auch in einer Gruppentherapie dann gewesen mit eben Leuten, die primär wegen Depressionen da sind, was irgendwie auch ganz gut getan hat, irgendwie mal so aus diesem essgestörten Fokus so ein bisschen wegzukommen und halt die Depressionen an sich zu behandeln. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Gruppentherapie auch. Und in der Einzeltherapie, da wurde er weniger auf die Depressionen eingegangen. Ja, genau. Das war wirklich so dann Fokus in dieser Depressionsbewältigungsgruppe. Genau.
Und wie war bei dir die Zeit dann danach? Also du bist ja dann nach Hause gekommen. Und dann ist man ja irgendwie, man hat ja nicht mehr diese Routinen von dieser Klinik, die einem ja im Prinzip geholfen haben, dahin zu kommen, wo man dann ist, wenn man halt geht. Und ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, diese Routinen, die man da entwickelt hat, zu Hause selbstständig umzusetzen und wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause und ich mache das da jetzt weiter. Ich glaube, das erfordert so dermaßen viel Kraft, so viel Energie und so viel Willen auch. Das stelle ich mir mega, mega schwer vor.
Ja, voll, hat auch gar nicht geklappt. Also, das kann ich, also,
Okay.
es war wirklich, es war, deswegen muss ich auch sagen, aber dann zurückblickend weiß ich auch, dass ich einfach, also, es war gut, dass ich in der Klinik war und das hat auch, es ist so das Einprägendste, was mir jemals dort eine andere Patientin gesagt hat, die irgendwie schon 4, 5 Mal da war, die eben auch sich schwer selbst verletzt hat und dann hat eine andere Patientin gesagt, die halt eben so Anti-Klinik war und war von wegen, ja, ihr könnt ja hier eh niemandem helfen und schaut sie doch mal an, sie ist ja schon das 5. Mal hier und ist immer noch nicht gesund. So von wegen, hey, es hilft ja hier gar nichts. Dann meinte sie aber, ja, aber ich bin, ohne die anderen Aufenthalte wäre ich jetzt nicht hier. So,
Ja.
dann, es ist einfach ein langer Weg und jetzt, und ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt in der Klinik mich einfach mich selbst noch viel zu sehr belogen habe, die Therapeuten noch zu sehr belogen habe. Klar, ich habe das gegessen, was man da essen sollte, in Anführungszeichen, aber ich habe noch viel zu viel Ausreden gesucht, habe, um weiterhin krank zu sein oder habe in Umwege gegangen oder habe mich vor Sachen noch gedrückt oder bin noch nicht so aus dieser Comfortzone komplett rausgesteppt, was ja auch noch gar nicht schlimm ist, muss man dann auch einfach sagen, weil man kann halt auch nicht von heute auf morgen gesund werden, was man ja sich, wo man sich denkt, hey, ich gehe jetzt kurz 8 Wochen in die Klinik und komme dann gesund wieder zurück. Das ist halt, es ist halt ein Irrglaube. Und ich glaube, es ist auch gesund, mit dem Wissen da dran zu gehen, wenn man in die Klinik geht, hey, das wird mir jetzt bestimmt helfen, aber ich bin danach einfach nicht komplett gesund. Das ist einfach, das wäre zu schön. Dadurch gibt es halt einfach noch keine Pille gegen mentale Krankheiten, die wirklich hilft. Und ja, genau, dann bin ich eben wieder zurück nach Hause und bin halt leider sehr schnell wieder in alte Muster verfallen. Und ja, man ist dann wieder in seine alte Zuhause-Struktur eben zurück. Genau.
Ja, es ist
Das kann ich mir
echt
nämlich
schwer.
extrem gut vorstellen.
Ja.
Weil man dann halt einfach auf sich alleine gestellt ist wieder. Und wie du schon sagtest, ne, das ist einfach ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Und beim Essen stelle ich mir das so schwierig vor, dass du halt ja auch jeden Tag damit konfrontiert bist, ne? Das ist ja bei einer Essstörung so, du musst ja essen. Jeden Tag. Das heißt, du bist jeden Tag damit konfrontiert. Bei anderen Dingen, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass es leichter ist. Ich sag mal, bei Alkohol oder sonst was, damit ist man in gewisser Weise auch konfrontiert. Aber es ist halt ein Stück weit was anderes, würde ich sagen, weil man halt, ne, da vielleicht ein bisschen mehr den Cut machen kann, als halt eben beim Essen. Weil beim Essen, es ist halt da und man muss halt essen eigentlich und man weiß das und irgendwie, man ist halt trotzdem immer damit konfrontiert. Und wie gesagt, dieser Punkt, dann auf sich allein gestellt zu sein, das ist, glaube ich, wirklich dann auch diese Routinen, die man sich halt angeeignet hat in diesem Klinikalltag, zu Hause halt einfach alleine selbstständig weiterzuführen, wenn man halt mental immer noch nicht auf dem Level ist, dass man halt stark genug ist irgendwie. Ich glaube, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann zu Hause wieder so abdriftet irgendwie.
Das
Wie
ist
war das denn
ja.
dann? Also wie ist das dann weitergegangen? Weil du bist dann wieder in die Spirale gekommen quasi, dass du dann zu Hause irgendwie warst und dann irgendwie doch wieder so, ich sag mal, Rückfälle hattest in Anführungszeichen, aber irgendwann war ja dann auch wieder ein Wendepunkt.
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass was mein größtes Triggerumfeld ist, einfach mein Zuhause gewesen und meine Eltern. So traurig, wie das halt wirklich ist und wie das klingt, war das oder ist das immer mein größter Triggerpunkt gewesen und hat meine Essstörung immer am meisten getriggert. Und von daher habe ich einfach gemerkt, also ich konnte mich zu dem Zeitpunkt einfach null abgrenzen von dem Essverhalten meiner Eltern. Ich habe mich da viel zu sehr verglichen und das war einfach so schwierig, da einfach mein eigenes Ding zu machen. Und da war der größte Wendepunkt eben auch wieder hin zu meinem Studium, dass ich dann ausgezogen bin. Ich bin 3 Monate vor meinem Studium, also nach Göttingen, das Kassel-Göttingen, das ist keine große Distanz, aber halt eben eine Distanz. Bin dann in eine eigene Wohnung gezogen und ab dem Punkt habe ich es dann geschafft, endlich zuzunehmen, weil ich mich einfach, also auch wenn ich mich erstmal räumlich abgrenzen musste, um halt einfach nicht mehr zu sehen, was meine Eltern essen, habe ich damit halt gemerkt, hier, erstens musst du niemandem präsentieren, dass du isst, du musst es niemandem zeigen, du musst es niemandem beweisen, sondern du isst für dich selber und du bist für dich selbst verantwortlich und du musst auch für dich selbst gesund werden. Du möchtest damit nicht deinen Eltern einen Gefallen tun, weder ist es, hat es mit dir irgendwas zu tun, was die Person neben dir ist, das hat mit dir nichts zu tun, das kann ich auch immer, man vergleicht sich ja noch, ich glaube auch gesunde Menschen vergleichen sich viel zu oft auch mit dem Essverhalten von anderen Leuten, was sie im Endeffekt eigentlich gar nicht zu interessieren hat, weil es einfach, man muss für sich selbst gucken, hey, was ist denn für mich das Beste und was brauche ich jetzt? Und das war so meine größte Erkenntnis dann, um zu sagen, hey, ja, du nimmst jetzt zu und dann habe ich das auch so innerhalb von diesen 3 Monaten sozusagen, also es waren jetzt nicht mehr so super viele Kilo, die ich dann gebraucht hatte, aber in dem Zeit habe ich es dann halt eben geschafft, zuzunehmen, sodass ich dann halt zu meinem Studienstart wieder im Normalgewicht war und ja.
Also war das sozusagen so ein bisschen auch deine Motivation, dieser Studienstart, dass du halt wirklich dann als ein ganz, ganz normales, gesundes Mädchen, also man ist ja auch sonst normal, aber einfach wirklich, dass keinem irgendwas auffällt, dass du einfach so wahrgenommen bist, wie du oder wirst, wie du auch bist. Ja.
Voll.
Ja. Das ist voll, es ist schon krass, ja. Das ist wirklich krass. Also, dass du es alleine einfach dann geschafft hast, ich finde das voll heftig.
Ja, es ist wirklich, also deswegen, also ich glaube, man braucht immer nochmal so Anstöße, aber für mich war auch zum Beispiel Therapie, also ich habe dann auch in Göttingen nochmal versucht, bin ich dann auch nochmal zu einer Therapeutin, aber also ich kann jedem sagen, er sollte es versuchen und auch bei verschiedenen Therapeuten es versuchen, verschiedene Richtungen, aber manchmal hilft das auch gar nicht so dolle, wie man sich denkt oder es heißt ja nicht Verantwortung abgeben, sondern es sind einfach so ein bisschen Anstöße von außen, die kommen können, Impulse, aber das also eigentlich muss man halt einfach an sich selber und das, was ich auch vielen mit auf den Weg gebe, ist halt gerne, sich wirklich eine Motivation zu suchen. Warum möchtest du gesund? Und dass man eben realisiert, was man alles machen kann, wenn man gesund ist und das sind dann doch mehr Sachen als, oder halt seien es allein die gesundheitlichen Folgen etc., die man dann eben mit einem normalen Gewicht und eben auch ohne Essstörung. Also ein normales Gewicht ist ja noch nicht mal, also mit einem normalen Gewicht kannst du ja immer noch eine Essstörung haben, aber einfach mit einem befreiteren Essen wieder mit anderen essen können, nicht mehr in der Mittagspause wegrennen zu müssen und allein, was man dadurch halt wieder an Lebensqualität gewinnt.
Das ist echt krass, ja. Wirklich.
Hat sich das bei dir dann auch so, weil du sagtest ja, du hast dann auch zugenommen, hattest dann Normalgewicht. Das ist ja der eine Punkt bei einer Essstörung, aber der andere Punkt ist ja das Mentale. Wie, also war das dann auch zu dem Zeitpunkt so, dass du gemerkt hast, okay, ich werde mental auch gesünder, also dass es auch ein Step war in die richtige Richtung, dass du gemerkt hast, okay, auch mental entwickle ich mich, auch mental ja, bin ich auf einem guten Weg und fühle mich immer besser, weil letztlich sind die Gedanken im Kopf ja auch irgendwo ein ganz, ganz großer Punkt mit bei einer Essstörung, nicht eben nur die Optik und das Gewicht.
Genau, ja. Super wichtig, dass du nochmal sagst, weil das ist ja auch das, was ich meinte, man kann so und man hat auch oft mit dem Normalgewicht eben noch seine Magersucht in sich. Und
genau,
das hatte ich auch noch lange. Also das ist auch so dieses, was man immer rückblickend erst merkt, bis man dann wieder einen weiteren Schritt erreicht hat, dass man denkt immer schon, oh, ich bin ja jetzt im Normalgewicht, jetzt bin ich ja schon relativ gesund. Und man merkt aber gar nicht manchmal, was man noch alles für krankhafte Gedanken oder was für Zwänge man wirklich noch hat, bis man halt immer Schritt für Schritt diese weiter ablegt. Und vielleicht lag es auch daran so ein bisschen, dass ich das allein gemacht habe, dass es echt nochmal ein langer Prozess war. Aber vielleicht ist es auch einfach, dass man eben Dinge nicht von heute auf morgen ändern kann und dass es einfach ein langer Prozess ist. Aber es ist dann halt irgendwie umso schöner zu erkennen, dass es auch möglich ist. Und ja, weiß ich nicht, also das war dann wirklich so 3-4 Jahre wirklich noch, also noch nicht, also keine großen Dinge, das ist ja dann noch nicht mal, oder große Sachen, die einen irgendwie im Leben einschränken, aber eben trotzdem Sachen, die ich jetzt halt einfach viel lockerer und befreiter sehe.
Ja, ich habe noch mal kurz eine Frage zu deinem Essverhalten nach der Klinik. Hast du das dann so in den Griff bekommen, dass du wirklich dir eine Struktur gesetzt hast? Also zum Beispiel, man könnte ja sagen, okay, ich mache mir einfach Meal Prep, dass ich mir immer alles vorbereite, dass ich wirklich immer schon ganz genau weiß, was ich esse. Oder man geht zum Beispiel den Weg, dass man sich einfach alles gönnt, worauf man Bock hat eigentlich. So könnte man es ja auch angehen. Hattest du da irgendwie so eine ganz spezielle Struktur oder hast du dir da vorher irgendwie Gedanken gemacht, wie du das in den Griff bekommen könntest?
Also direkt nach der Klinik, also meinst du jetzt, als ich gesund, also als ich wieder...
als du dann sozusagen umgezogen bist und dann dieser Gesundheitsprozess angefangen hat?
Da habe ich mir schon so eine Art Mealplan gemacht und habe das halt so ein bisschen geguckt, wie ich die Kalorien verteile, dass ich eben genügend esse, und habe mich da so ein bisschen dran orientiert. Weil was du gerade gesagt hast mit dem, dass man sich dann einfach alles gönnt, habe ich nämlich leider, muss man sagen, noch nicht gemacht. Und das war auch, ist eben auch eine so dieser Gedanken, dass ich, ja, ich habe wieder genügend gegessen und ich habe auch wieder von allem gegessen. Aber was vor allem so sagen, dass man jetzt mal wirklich eine ganze Tafel Schokolade einfach mal ohne schlechtes Gewissen essen kann. Ein Stück Schokolade ist vollkommen in Ordnung und dann vielleicht noch mal ein Stück von einer anderen Schokolade, aber so wirklich dieses komplett befreite Essen und auch einfach mal keine Angst danach zu haben und keine Gedanken sich darüber jetzt zu machen. Und ist es halt mal, weil jeder überisst sich mal auch ganz normal und isst mal mehr, als er jetzt gerade sollte. Und das einfach ohne schlechtes Gewissen zu sagen und zu sagen, ja, ist halt normal, das war halt zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel noch nicht möglich. Und dadurch habe ich mir auch da noch zu sehr sozusagen in dieser Comfortzone gelebt und halt einfach zu sehr in diesem Clean Eating drin gewesen oder Orthorexie, also Gedanken, dass man wirklich nur gesund essen möchte. Das war noch, muss ich sagen, glaube ich, war noch sehr dominant.
Weil ich finde das auch so schwierig. Einerseits denkt man sich, okay, es wäre ja eigentlich am gesündesten, wenn du einfach drauf los bist, wenn du das isst, worauf du Bock hast. Aber ich glaube, dass gerade Personen, die jetzt mit dem Gewicht zu kämpfen haben, dass die dann trotzdem immer noch zu wenig essen. Und eigentlich ist dieses Kalorienzählen in dem Sinne, wäre das eigentlich eine gute Sache, aber irgendwo auch nicht, weil dann ist es ja wieder so ein Zwang, wo du ja eigentlich wieder von wegkommen möchtest. Also es ist irgendwie so ein Zwiespalt, wie kriegt man das hin, dass du genug isst, ohne sich zu sehr damit zu beschäftigen. Also diese Balance finde ich so schwer.
Also mir hat es geholfen und ich meine, auch jetzt, ich weiß ja auch nicht, ob ich einfach ein gesundes Verhältnis zum Thema Kalorien und Kalorienzählen habe. Mhm. Aber für mich war das immer so, ich habe mir die Kalorien aufgeschrieben und ich habe die Sachen auch immer ein bisschen abgewogen. Aber ich habe mir halt eine Mindestgrenze an Kalorien gesetzt und nicht eine Höchstgrenze. Und ich habe halt gesagt, okay, aber ich habe auch eine etwas radikalere Methode, also Mini-Mode wird das so in der Essgestörten oder in der Recovery-Szene eben genannt. Das bedeutet halt, dass man wirklich nicht nur seine 2500 oder 2000 Kalorien zum Steigern ist, weil oft nehmen ja Essgestörte auch schon mit 1800, also mit sehr wenig Kalorien nehmen die einfach schon zu, weil der Körper einfach froh ist, dass er überhaupt etwas bekommt und trauen sich dann darüber hinaus aber nicht noch mehr zu essen. Und ich war dann halt so, ja, ich möchte aber wieder einen guten Stoffwechsel haben oder überhaupt möchte ich halt so schnell wie möglich auch zunehmen, war dann wirklich, also ich weiß, dass den Gedanken halt eben nicht jeder hat, der eine Essstörung hat, aber für mich war das halt wirklich, ich möchte jetzt schnell wieder gesund werden und habe dann über 3000 bis 3500 Kalorien gegessen und habe mir das halt als Mindestgrenze gesetzt. Und alles, was drüber hinaus geht, war für mich halt eigentlich, also ist ja gut, wenn es noch mehr war, wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Aber diese 3000 Kalorien sollten halt erreicht sein. Und das war für mich halt so eine positive Verbindung dann zum Thema Kalorien, sodass es für mich nie irgendwie so, okay, was streiche ich jetzt weg, damit ich jetzt auf diese Grenze komme oder ich darf diese Grenze nicht überschreiten, sondern wirklich nicht so eine Minimumgrenze zu setzen, die aber auch gut gesetzt ist und realistisch gesetzt ist. Und ja, dass man dann, also das kann halt vielen bei der Orientierung helfen, aber ich weiß, dass viele, die halt irgendwie krankhaft ein Verhältnis zu Kalorien haben, die das komplett triggert, die sollten sich eher irgendwie an Portionsgrößen etc. richten. Das versuche ich ja auch ein bisschen in meinen YouTube-Videos gerade so eine Art Richtmenge zu machen, eben, dass man einfach sagt, okay, Frühstück sind 2 Brötchen mit Belag und Butter. So, und da vielleicht noch ein Schälchen Obst und Müsli dazu, sodass man eben nicht die Kalorien davon weiß, aber eben ungefähr weiß, was ist eine Portion. Und ja, dass man sich
das ist ein richtig guter Tipp. Ja, finde ich richtig gut, weil, wie schon gesagt, es stresst ja auch einfach viele Kalorien zu zählen. Und du hast ja eigentlich gesagt, man braucht das eigentlich gar nicht, wenn du weißt ungefähr, was ein normales Essen ist. Du musst es ja auch erstmal wissen. Wenn du halt dahin gehst und normalerweise hast du immer ein Brötchen gegessen und denkst, ja, ist ein normales Essen, aber es ist halt einfach nicht so. Da muss man sich vielleicht erstmal so eine Struktur schaffen. Und deswegen finde ich das auch richtig gut, dass du das so auf YouTube so zeigst. Du kannst ja nochmal kurz sagen, wo man dich generell findet, also sowohl auf YouTube als auf Instagram, damit mal die vielleicht da ein bisschen Inspiration brauchen, dass die sich dich mal anschauen können.
Ja, also klar, gerne. Also bei Instagram, TikTok und YouTube findet ihr mich immer unter dem Namen Just Kimberly. Und ja, also mir kann auch jeder irgendwie per Direct Message schreiben, der damit Probleme hat, oder auch in meinen Highlights und Videos auf YouTube etc. habe ich auch zu den Themen. Also da ist jeder irgendwie herzlich willkommen, der sich dann halt eben nicht so alleine fühlt oder da einfach ein bisschen Mut braucht oder ja, Unterstützung. Also da habe ich eigentlich über alle Themen auch wirklich nochmal ganz, ganz ausführlich geredet und mache Q&As und Lives. Also genau, da seid ihr gut aufgehoben.
Wir können ja auch einfach deinen Namen, also dein Instagram,
das machen wir,
und auch YouTube einfach bei uns in die Beschreibung packen.
Ja,
ist am einfachsten.
Das
auch
machen
mit der Schreibweise dann. Ich wollte auf jeden Fall auch noch unbedingt was sagen zu diesem Thema mit den Kalorienzellen, weil ich finde, es ist extrem wichtig, dass jeder einfach da seinen Weg macht. Jeder Mensch ist unterschiedlich und du hast es so gut gesagt, dass dir das zum Beispiel geholfen hat, und ich habe eine sehr gute Freundin, die auch zunehmen möchte und die ihre Kalorien zählt und die sagt, ey Lissy, dass du mir das gesagt hast mit den Kalorien, mit der App, wie man das eingibt, das ist für mich ein Life-Changer. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen über Essen, sondern ich gebe es da ein, ich habe da meine Mindestmenge nämlich auch und die ich dann erreichen möchte und easy. Für sie ist es so, sie sagt, sie macht sich dadurch eben keine Gedanken mehr. Ich kenne aber auch andere Personen, leider bei mir im Umfeld, die das krankhaft machen, die Gurken abwiegen, die verrückt werden durch das Kalorienzählen. Und ne, das ist sehr, sehr, sehr speziell. Und ich finde es immer super schade, wenn man manche Dinge dann so kategorisiert, weil das kriege ich natürlich auch bei Instagram, sehe ich das auch manchmal, dass man sagt, boah, Kalorienzählen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Nee, das ist sehr individuell. Das kann manchen Leuten eben helfen. Es kann eben manchen Leuten auch genau eben nicht helfen, also nur genau das Gegenteil bewirken, dass man da halt auch wieder eine Essstörung irgendwie entwickelt. Genauso ist es aber auch, finde ich, mit diesem Essen, wo man sagt, okay, viele Personen, die dann nach einer Essstörung auch sagen, okay, ich esse jetzt einfach, weil ich brauche die Kalorien ja, die driften vielleicht dann auch in so, dann genau ins Gegenteil ab, dass man dann irgendwie so ein Binge-Eating bekommt und sagt, ey, ich esse jetzt und esse und esse und esse und hat so richtige Fressanfälle irgendwie und so richtige Binge-Eating-Attacken, kann auch passieren. Also es ist halt so individuell und ich finde das super, wie du heute hier auch gesprochen hast, wie offen und dass du halt einfach deinen Weg gezeigt hast, ne, und wie es bei dir eben gewesen ist. Und das kann sicherlich vielen helfen, aber es ist halt eben auch einfach dein Weg. Und was dir zum Beispiel geholfen hat, kann sicherlich auch super vielen anderen helfen und Impulse geben und Mut machen, dass man das auch eben schaffen kann. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir hier heute auch mitnehmen aus der ganzen Folge. Aber letztlich ist der Weg bei jedem Einzelnen halt unterschiedlich. Bei dem einen ist der viel länger, bei dem anderen kürzer. Und was bei dem einen hilft, hilft dem anderen eben nicht.
Nur noch mal ganz, ganz wichtig, noch mal ganz kurz zwischengrätschen, weil du gerade sagtest, dass viele dann sozusagen auch ins Binge-Eating rutschen oder so Essattacken haben. Ich glaube, viele, die das jetzt hören, wissen, also oder in der Magersucht hat man auch ganz, ganz gesunde Essattacken. Also das heißt, also ich weiß nicht, extremer Hunger, habt ihr euch damit schon mal beschäftigt?
Nee, erklär mal ruhig.
Genau, also es ist eben kurz gesagt, das ist einfach so diese Funktion unseres Körpers, diese Überlebensfunktion. Und dadurch haben, es haben so viele nämlich Angst eben, was du meintest, dass sie aus einer Anorexie ins Binge-Eating rutschen. Und da kann ich erstmal primär die Angst nämlich den Leuten nehmen und sagen, in den meisten Fällen, also klar, es kann passieren, das ist gar nicht ausgeschlossen, aber ganz oft passiert es eben nicht. Und vor allem, wenn man weiß, dass diese Essanfälle in der Recovery-Phase von der Magersucht sind oft extremer Hunger, der von unserem Körper auskommt, was halt einfach eine gesunde Funktion ist, dass unser Körper, der ist so ausgehungert und dann sagt der uns, also klar, der setzt dann die Synapsen oben aus und dann hat man keine Kontrolle mehr und man hat diesen Kontrollverlust, aber das ist ein gesunder Kontrollverlust, weil unser Körper so ausgehungert ist und einfach sagt, hey, bitte, bitte gib mir jetzt was zu essen, ich muss jetzt was essen, ich möchte jetzt was, ich brauche was. Und das fühlt sich an wie Binge-Eating und man denkt in dem Moment, hey, habe ich mich jetzt gar nicht mehr unter Kontrolle oder was ist denn los jetzt? Aber das ist eben nicht der Fall. Das ist dieses Untergewicht, was, oder dieser Nährstoffmangel, das passiert ja auch bei einer krassen Diät, dass man dann einfach so diesen Mangel, der diesen Essanfall auslöst. Und das geht aber in den meisten Fällen, wenn man sich wirklich wieder eine Zeit lang, oder auch meistens muss es auch wirklich eine längere Zeit sein, in der man sich wieder normal ernährt, in der man sich nichts verbietet, geht das auch wieder weg, sodass man eben nicht in irgendwie eine neue Essstörungsform rutscht. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, da zu unterscheiden, was halt wirklich Binge-Eating ist und was einfach extremer Hunger als Folge von einer Magersucht ist.
Super, das auf jeden Fall. Das finde ich auch ganz wichtig. Also da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil das mit dem Binge-Eating, das ist halt dann auch wieder eine Essstörung, die extrem ist. Ne? Jemand, der mal einmal irgendwie zu viel gegessen hat,
der hat genau kein Binge-Eating. Das stimmt.
Also Binge-Eating, wir sprechen hier wirklich von mehreren tausend Kalorien, die man sich innerhalb von kürzester Zeit wirklich reinschiebt, wo man so einen dermaßenen Kontrollverlust halt hat, dass es wirklich um, wie gesagt, mehrere tausend Kalorien geht und nicht um eine Tafel Schokolade oder um mal, oh scheiße, ich habe jetzt ein bisschen zu viel gegessen, mein Bauch spannt.
Ja.
So, ne? Das ist ein komplett anderes Level, das kann man halt 0,0 vergleichen. Also sehr, sehr gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Ja.
Ja, und würdest du denn jetzt heute sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, du bist vollständig gesund oder hast du auch manchmal noch so Tendenzen, dass du so leicht rückfällig wirst, dass du dir vielleicht vermehrt Gedanken darüber machst, was ja auch normal ist. Ne? Jeder zweifelt mal, jeder denkt mal, oh, jetzt habe ich hier vielleicht eine Delle mehr oder da oder schaut dann da drauf. Aber würdest du sagen, du bist an sich schon auf einem sehr guten Weg oder sogar schon tatsächlich geheilt?
Also sagen wir so magersüchtige Gedanken habe ich eigentlich wirklich null. Also vielleicht wirklich noch ein, zwei Mal, wenn ich zu Hause in der Heimat bin, wo eben mein triggerndes Umfeld ist.
Mach mal kurz dein Mikro ein bisschen weiter. Ich glaube, das raschelt gerade. Perfekt, danke.
Also genau, manchmal, wenn ich zu Hause bin, dann noch hat man so ein, zwei Mal Gedanken, die halt eben einfach aus diesem krass triggernden Umfeld kommen. Aber an sich anorektische Gedanken halt zum Glück gar nicht mehr. Und da bin ich halt sehr, sehr froh drüber. Also, aber trotzdem, man kann, also das muss ich auch sagen, und das hatte ich auch bei YouTube etc. nochmal thematisiert, dass ich eben zurzeit, und das ist auch das, was man ganz oft hört und auch von Experten hört, dass wenn man einmal Probleme an sich mit dem Thema Essen, Selbstwert, Depressionen, was das angeht, hat, dann bleibt das leider auch eine Schwachstelle bei einem. Und zurzeit habe ich auch wieder eine Phase, die halt nicht so super ist bei mir und ich eher Probleme habe in die Richtung emotionales Essen, was ich eben vor meiner Anorexie hatte, und Depressionen in die Richtung. Und von daher ist es immer halt ein Auf und Ab oder kann ein Auf und Ab bleiben. Ja, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man das dann erkennt und guckt, wie man da eben wieder rauskommt. Und halt, ja, man weiß ja, dass es auch wieder in eine bessere Richtung geht, aber ich denke mal, ich meine, die Zahl der mentalen Krankheiten ist durch Corona nicht gesunken.
Ja, und unglaublich.
Das hat bei mir eben auch, dass das einfach so eine krasse Extremsituation irgendwie anscheinend für mich gewesen oder ist es für mich, dass das für mich halt, ja, da man in alte Verhaltensmuster oder Gedankenmuster vor allem eher schneller reinrutscht. Ja,
ich finde das auch so traurig, dass das so wenig gesehen wird im Moment. Klar, wir befinden uns alle in einer ganz, ganz schlimmen Situation, aber diese Situation, was vor allem die psychischen Krankheiten angeht, die ist wirklich nicht zu unterschätzen und ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen und deswegen ist es auch echt gut, dass du es nochmal ansprichst. Es ist im Moment super schwierig und wahrscheinlich gibt es jetzt im Moment viele, die da in eine solche Richtung abdriften. Aber wichtig ist einfach zu sagen, es gibt auch eine Zeit danach und es geht auch wieder bergauf. Man muss aber einfach nur auch ein bisschen aktiv dran arbeiten. Man muss es sich bewusst machen, man darf es nicht irgendwie verdrängen. Das ist super wichtig und deswegen finde ich deine Arbeit auch ganz, ganz toll, dass du halt eben öffentlich darüber sprichst, dass du den Leuten Mut machst, weil das braucht man einfach und gerade jetzt braucht man das. Und vielen Dank, dass du auf jeden Fall hier bist.
Ja, gerne. Ich danke euch. Ich freue mich also sehr schön immer mehr, wenn umso mehr Leute das irgendwie hören oder auch, ich meine, irgendwann hat man das Gefühl, dass irgendwann jeder kennt irgendwann jemanden, der eine Essstörung hat, selbst wenn man nicht als Betroffener zuhört, sondern einfach jemanden helfen möchte mit einer Essstörung, einfach zu verstehen, was bei Leuten mit einer Essstörung auch im Kopf vorgeht und dass das eben nicht mal ist, ja, ist doch einfach. Ja, ist eben nicht, ist doch einfach mal. Und einfach so ein bisschen da wirklich Verständnis für zu bekommen, Verständnis zu zeigen und ja, eben das nicht mehr so pauschal zu tabuisieren, sondern wirklich dann auch ein öffentliches Thema drüber zu machen. Und ja, das heißt, ich gehe zur Therapie genauso anerkannt ist, wie ich gehe zum Hausarzt sozusagen, dass das nicht eben Schämen ist, dass man Therapie macht, sondern hey, ja, ist doch gut, wenn man sich Hilfe sucht und ja, genau.
Ja, wirklich, echt toll. Lisi, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich vielleicht noch mit der letzten Frage das beenden oder hast du noch irgendwas, was du gern wissen würdest?
Nee, ich finde die Frage auch, die wir jetzt am Ende uns nochmal auch aufgeschrieben hatten, so
Ja.
Genau, finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir da nochmal irgendwie so ein bisschen drauf eingehen. Ja, weil letztlich ist eigentlich so, hattest du jetzt auch eigentlich nochmal alles gesagt, finde ich. Vor allem auch das mit dem Mut machen. Und ich finde immer, also erstmal, was Leni gerade schon sagte, das ist einfach so stark, dass du so offen darüber sprechen kannst heute. Und ich finde es auch extrem gut und wichtig, dass du aber auch sagst, ey, ich bin nicht jetzt gesund für immer, forever. Und es kann auch einfach nochmal einen Tiefschlag geben und es kann auch einfach nochmal Phasen geben, wo es mir vielleicht nicht so gut geht. Das finde ich einfach nur realistisch und sehr, sehr wichtig persönlich auch, weil viele erwarten von sich selber auch immer, dass immer alles perfekt läuft. Und wenn einmal irgendwas wieder schief läuft, dann ist direkt die Motivation irgendwie im Keller oder dann gibt man auf. Und Tiefschläge gehören dazu. In allen Sachen. Also ne, nicht nur bei so einer Sache, die so prägend ist. Auch so bei Kleinigkeiten, auch bei alltäglichen Dingen, auch bei irgendwelchen anderen Zielen gibt es immer mal Momente irgendwie, wo man sagt, oder wo man einfach einen Rückschlag hat. Und ja, das ist einfach, that's life, ne?
Ja. Okay, dann kommen wir noch mal kurz zur letzten Frage. Was würdest du den betroffenen Personen oder deinem jüngeren Ich raten? Hast du da irgendwie so einen Tipp, was du denen auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchtest?
Oh wow, es ist so viel, was man sagen. Ja, ich glaube im Endeffekt, dass man eben dem Thema Essen und Körper nicht zu viel Gewicht gibt oder zu viel Platz im Leben, sondern dass man eher guckt, was macht mich wirklich glücklich? Ist es wirklich die perfekte Diät? Ist es wirklich der perfekte Körper? Oder ist es nicht vielleicht eher, ja, eine tolle Beziehung zu Freunden, eine tolle Beziehung zu seiner Familie, tolle Momente mit der Familie, irgendwie ein cooler Job, was einen erfüllt, eine Aufgabe im Leben oder ja, einfach irgendwas, wo man also anderen Leuten vielleicht auch hilft oder irgendwie ja, für sich selbst so einfach eine Passion im Leben findet und dass man nicht sein Leben Fokus auf das Essen und auf seinen Körper legt, weil wenn man eben in so einer Essstörung ist und Probleme damit hat, dann muss man dem Leben einfach wieder andere Perspektiven geben und andere Schwerpunkte. Und ja, das finde ich ist so ein kleiner Tipp oder ja, was mich immer so ein bisschen ermutigt hat, so umzuessen oder zu erkennen, dass ich essen muss, ist immer auch wenn es so super drastisch klingt, ist es halt am Ende von der Essstörung, wenn du da wirklich ganz tief reinrutscht, ist es halt eine tödliche Krankheit. Und du kannst dich halt entscheiden, ob du sterben möchtest an dieser Krankheit oder ob du überleben möchtest, ob du leben möchtest. Und das war für mich immer so ein Gedanke, okay, ich entscheide mich fürs Essen, dann entscheide ich mich fürs Leben und halt dagegen daran irgendwann vielleicht oder an den Spätfolgen daran zu sterben. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, sich bewusst zu machen, weil oft auch gefragt wird, ab wann ist es denn schlimm, eine Essstörung zu haben. Also klar, es ist mental einmal ganz, ganz schlimm und auch jedes Untergewicht oder umso länger man im Untergewicht ist, zehrt einfach der Körper da dran und da kann man nie sagen, dass das nicht schlimm ist, sondern irgendwann merkt der Körper das, auch wenn man sich noch fit fühlt und ja, so zwei Key Messages.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch echt so. Da werde ich schon wieder emotional, ey, weil ich
Nicht
einfach,
weinen,
ich
Lisi,
finde, du
bitte.
hast, ja, boah,
Nee,
ich
aber es
finde
ist
das wirklich,
wirklich, ja.
du hast das so krass auf den Punkt gebracht, auch, dass man für sich etwas findet, was einen glücklich macht. Und im Leben gibt es so unglaublich schöne Sachen, so viele Sachen, die einen so glücklich machen können. Und das ist nicht der perfekte Körper, Mädels.
Nee.
Das ist nicht der perfekte Körper und das ist auch nicht immer so wenig Essen wie möglich. Und dieser fixierte Fokus, das Wort gibt es nicht, aber dieser Ultra-Fokus auf die Shape irgendwie, ne? Und da perfekt zu sein, das wird nicht glücklich machen. Man sollte viel mehr Wert legen, wirklich auf die mentale Gesundheit und auf die Dinge, die einen erfüllen, die einen glücklich machen.
Ja.
Ja, finde ich so
Ah
schön
ja, kurz
formuliert,
noch,
wirklich,
genau,
wirklich.
was nämlich auch zu meinem oder was mir immer total hilft, einfach auch selbstbewusst zu sein, war so dieser Gedanke irgendwann, ich muss halt nicht leben, um anderen zu gefallen. Weil
Ja,
das ist ja auch ganz oft so der Gedanke hinter einer Essstörung. Man möchte den anderen gefallen, man möchte Idealbildern entsprechen und da irgendwann einfach zu sagen, ganz ehrlich, wenn die ganze Welt mich nicht mag, dann ist das halt so. Aber solange ich mich selber mag, bin ich ein glücklicher Mensch. Und dann mögen Menschen vielleicht irgendwas nicht an mir, aber trotzdem, ich muss so für mich leben und mein Leben leben, sodass ich damit glücklich bin. Und jedem, der es nicht gefällt, dafür sind wir ja einfach alle vielfältige und einfach unterschiedliche Menschen. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir eben alle nicht gleich sind oder alle das Gleiche mögen. Oder das ist ja auch noch nicht mal, also ich mag ja auch nicht jeden. Also so ist es ja, muss man sich das ja einfach sagen. Ja. Und so muss man eben auch nicht von jedem gemocht werden oder von jedem schönem, also schön ist ja wirklich eh eine subjektive Geschichte. Und
total, ja. Ja, und es wird, ja. Das war echt, echt nochmal wertvolle Worte, weil wir einfach in unserer heutigen Gesellschaft, alles wird, ist perfekt. Man sieht auf Instagram die perfekten Bodies, alles ist retuschiert. Wenn ich manchmal mir Bilder angucke, da falle ich echt vom Glauben ab, wie man die Bilder so extrem bearbeiten kann. Und das Schlimme ist, dass die meisten es nicht sehen. Weil wenn du das wirklich nicht als Job machst oder wenn du dich nicht damit beschäftigst, dann siehst du das nicht unbedingt, dass das Bild wirklich, das sind zwei verschiedene Personen und das sage ich euch jetzt wirklich im Ernst. Das ist ganz, ganz, ganz toxisch und da muss man wirklich aufpassen und es ist halt eben wichtig, dass man sich einfach auch mal so akzeptiert, wie man ist. Man kann immer an sich arbeiten, das ist auch einfach auch so gewollt und man muss ja auch irgendwo Ziele haben, aber im Groben musst du dich trotzdem einfach so akzeptieren, wie du bist. Das ist so wichtig und ja, echt nochmal eine tolle Message von dir an, glaube ich, ganz, ganz viele Girls da draußen.
Ja, absolut, finde ich auch. Also vor allem dieses, man selber muss glücklich sein und nicht jemand anders. Es muss dich nicht jeder mögen. Ich finde, das ist auch also sehr, sehr wahr. Und dieser Fokus einfach auf sich selber und dieses Gefühl von innen heraus, dass man sich halt selber akzeptiert und lieben lernt. Und Leni, du hast gerade schon gesagt, man kann immer an sich arbeiten, finde ich auch wichtig und finde ich auch gut. Aber auf diesem Weg einfach zu lernen, dass man ja schon genug ist, so wie man ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ne? Und man macht es halt alles für sich. Man macht es nicht für andere.
Ja, und wenn jemand...
Es wird immer Leute geben, die irgendwas an dir auszusetzen haben. Immer.
Aber ganz ehrlich, wenn jemand mir sagen würde, hör mal, mir gefällt deine Nase nicht, dann würde ich dir sagen, hör mal, schau mal, dass du hier wegkommst. Was ist denn los mit dir? Man kann doch nicht hier, also nur weil einer einem wegen dem Aussehen nicht mag, ne? Das zeigt wirklich die Charakterschwäche von dem Gegenüber und das muss ich hier nochmal ganz klar sagen. Es kommt auf die inneren Werte an und das solltet ihr euch bewusst machen. Nur weil jetzt jemand euch nicht mag wegen eurem Aussehen, der gehört auch auf jeden Fall nicht in euer Leben. Also das muss man wirklich mal ganz klar so sagen. Ja, das war eine sehr, sehr tolle Folge mit dir. Wirklich vielen Dank, dass du hier warst. Und ja, vielleicht können wir nochmal irgendwann zu einem anderen Thema sprechen, weil du machst ja auch ganz viel mit Body Positivity und sowas auf Instagram und YouTube. Und genau, vielen Dank und auch an euch alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wirklich eine richtig tolle Folge, oder Lizzie?
Oh ja. Ja, ich habe mich so auf die Folge heute gefreut. Ja. Das war jetzt nochmal was komplett anderes. Dieses Thema so unglaublich sensibel und ich fand es richtig, richtig gut. Ja. Bin jetzt irgendwie, ich fühle mich jetzt gerade, ich bin gerade voll happy über die Folge.
Ja, na gut. Ja. Ja, sehr gerne. Dann sehen wir oder hören uns in der nächsten Folge und wir wünschen euch jetzt noch einen wundervollen Tag.
Bis dann. Genau.
Tschüssi.
Bis
dann.